Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. In Deutschland haben die Lokführer ihre Streikaktion auf den Personenverkehr ausgeweitet. In Frankreich geht der Arbeitskampf der Eisenbahner weiter. In beiden Ländern mit unabsehbaren Folgen in den Agglomerationen. In der Schweiz ist die Landschaft unter Druck. Die Bundesämter für Umwelt- und Raumplanung dokumentieren den landschaftlichen Umbau, zum Guten und zum Schlechten. In Schweizer Unternehmen wurden bis Ende August 76.000 Lehrstellen besetzt. So viele wie seit Jahren nicht. Und das Tagesgespräch aus der Suppenküche beim Bundeshaus. In Bern und in 40 weiteren Städten servieren Spitzenköche heute Gratissuppen für Bedürftige und zugunsten von Menschen in Not. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Penelope Künis.
Vom Bahnstreik in Deutschland sind Millionen Pendler, aber erstmals auch Fernreisende betroffen. Auf vielen Einfallstraßen der Städte kam es zum Stillstand. Andererseits fahren vor allem im Fernverkehr die Züge offensichtlich wie von der Bahn angekündigt nach dem Ersatzfahrplan. Brigitte Zink fasst zusammen.
Besonders spürbar ist der Bahnstreik im Nahverkehr. In Großstädten wie Hamburg, Berlin, Stuttgart oder München verkehren laut Angaben der Deutschen Bahn bloß noch ein Drittel der S-Bahn-Züge. Viele Pendlerinnen und Pendler steigen aufs Auto um. Dies hat, nach Angaben der deutschen Verkehrspolizei, zu größeren Staus oder gar zum Verkehrsstillstand geführt. Besonders in den Ballungsräumen der Großstädte im Süden, wo starke Schneefälle die Situation noch erschweren. Anders im Fernverkehr. Dort fahren, wie von der Deutschen Bahn angekündigt, offenbar zwei Drittel aller ICE-Züge gemäß Ersatzfahrplan. Auch die Bahnverbindungen mit der Schweiz bleiben aufrechterhalten. Mit einer Ausnahme verkehren laut SBB alle ICE-Züge. Vom Streik profitieren vor allem die Autovermieter. Viele Bahnreisende steigen offenbar aufs Auto um. Auch den Billigfliegern beschert der Streik enormen Zuwachs. Die regionalen Fluggesellschaften Air Berlin und Germanwings geben an, dass sie gegen 30% mehr Buchungen von Städteflügen zu verzeichnen hätten.
In Frankreich führen die Eisenbahner ihren unbefristeten Streik fort. Am zweiten Tag der neuen Runde im Arbeitskampf bildeten sich auf den Straßen der Agglomerationen erneut lange Autoschlangen. In Paris fuhr am Morgen wieder nur jede vierte Metro. Laut der SBB verkehren die TGV-Züge Zürich-Basel-Paris nach Fahrplan. Jene ab Bern und Lausanne nach Paris fallen aus. In der Schweiz hat die Vielfalt der Landschaft weiter abgenommen. Die Bundesämter für Umwelt- und Raumentwicklung haben die Zeit zwischen 1989 und 2003 verglichen. Die jetzt abgeschlossene Studie trägt den Titel «Landschaft unter Druck». Sie zeigt, dass jedes Jahr mehr als 240 Kilometer neue Straßen und Wege gebaut werden. Außerhalb der Bauzone nahmen Anlagen wie Mobilfunkantennen und Wasserreservoirs stark zu. In der Landwirtschaft verschwanden zum Beispiel jährlich knapp 67.000 Obstbäume. Die Schweizer Pensionskassen haben letztes Jahr ihre Reserven noch einmal deutlich ausbauen können, um fast ein Viertel auf knapp 52 Milliarden Franken. Diese Reserven dienen vor allem dem Ausgleich von Wertschwankungen. Möglich wurde die Erhöhung der Reserven wegen der positiven Börsenentwicklung. Die gesamte Unterdeckung bei den Pensionskassen der Schweiz konnte um 6% auf noch 18 Milliarden Franken abgebaut werden, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. Die Krankenkassenprämien sind dieses Jahr gegenüber dem Vorjahr im Durchschnitt um 1% gestiegen. Dies hat das Bundesamt für Statistik errechnet. Dieser Anstieg ist das tiefste durchschnittliche Prämienwachstum seit dem Jahr 1999. Die Unternehmen in der Schweiz haben dieses Jahr so viele Lehrstellen angeboten wie zuletzt vor 7 Jahren. So waren Ende August 76.000 Lehrstellen besetzt. Diese hohe Zahl habe nicht nur mit der guten Wirtschaftslage zu tun, sondern sei auch ein Zeichen dafür, dass die Unternehmen ihre Verantwortung in der Berufsbildung wahrnehmen, betont das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie. Insgesamt hätten im Sommer 93% der jungen Erwachsenen eine Lehrstelle gefunden. Der ehemalige Präventivmediziner und Landesringpolitiker Meinrad Schär ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Scher hatte an der Universität Zürich 1962 den neu geschaffenen Lehrstuhl für Sozial- und Präventivmedizin übernommen. Für den Landesring der Unabhängigen saß er zwischen 1975 und 1982 im Nationalrat. Nach seiner Pensionierung präsidierte Scher von 1992 bis 1998 die Sterbehilfeorganisation EXIT. Die Sendung «Schweiz aktuell» des Schweizer Fernsehens hat mit einem Beitrag über den Freiburger Staatsrat Pascal Gormain-Boeuf die Informationsgrundsätze und das Gebot der Vielfalt verletzt. Dies hat das Bundesgericht entschieden. Das Fernsehen hatte kurz vor den Freiburger Wahlen Gormain-Boeuf porträtiert. In keiner Sendung seien andere Kandidaten in vergleichbarer Weise vorgestellt worden, hält das Bundesgericht fest. Das letzte Nacht ausgebrannte Zürcher Zunfthaus zur Zimmerläuten ist eines der bedeutendsten historischen Kunstdenkmäler der Schweiz, das in den letzten Jahrzehnten durch einen Brand zerstört worden ist. Darauf macht die Zürcher Denkmalpflege aufmerksam. Besonders wertvoll war der 1708 gebaute Zunftsaal mit einer wertvollen Decke. Beim Brand wurde ein Feuerwehrmann getötet und 7 weitere verletzt. Die Löscharbeiten sind wegen Mottbränden immer noch im Gang.
Der Streik der deutschen Lokführer wirkt sich, wie gehört, aus und er wirkt. Der unnachgiebige Bahnchef kommt unter Druck. Die Schweizer Landschaft wurde und wird kontinuierlich umgebaut, betoniert, asphaltiert, aber auch renaturiert. Die Sterbehilfepraxis sorgt für Schlagzeilen und zur harten Kontroverse innerhalb der Organisation EXIT. US-Forscher haben erstmals Affenembryonen geklont, Stammzellentherapien für den Menschen sind einen Schritt näher. Aargauer Reformierte können sich ihre Kirchgemeinde künftig frei aussuchen, ein Wettbewerb mit ungewissen Folgen. Und heute ist Suppentag, gekocht und gesammelt wird für Bedürftige, beispielsweise für die 200.000 Kinder, die in Working Poor Haushalten aufwachsen. Stoff genug fürs Tagesgespräch aus der Berner Suppenküche zwischen Bundeshaus und Fünf-Sterne-Hotel. Tagesgespräch um 13 Uhr im Ersten und auf DRS 4 News. Die Fronten sind und bleiben hart im größten Streik in der Geschichte der Deutschen Bahn und die Lokführergewerkschaft droht damit, einen unbefristeten Streik einzuläuten, falls es kein neues Verhandlungsangebot von der Bahnführung gibt. Der Druck von Politik und Wirtschaft auf den Chef der Deutschen Bahn, Hartmut Midorn, wird immer größer. Aus Berlin berichtet Fritz Dinkelmann.
Ab jetzt hat es die Deutsche Bahn mit einem Streik zu tun, der richtig wehtut. Und mit einem Arbeitskampf, der Bahnchef Hartmut Medon von Tag zu Tag mehr unter Druck setzt. Nicht nur, dass seinem Unternehmen horrende Verluste drohen, auch sein Wunschprojekt, die Bahn an die Börse zu bringen, könnte im Strudel dieses Streiks definitiv scheitern. Das weiß auch der Aufsichtsrat, der sich heute zu einer außerordentlichen Sitzung getroffen hat und nach Auswegen sucht. Könnten neue Schlichter den Konflikt lösen? Voraussetzung ist in jedem Fall, dass sich die Tarifparteien wieder an einen Tisch setzen. Aber sie lieferten sich auch heute wieder martialische Wortgefechte. Manfred Schell, der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, machte Dampf.
Eines kann ich nicht verstehen, dass man die Bundesrepublik so vergewaltigen kann, wie das seit Monaten geht, nur weil ein Vorstand der Bahn sich schlicht und einfach weigert, mit uns Verhandlungen aufzunehmen, Schauangebote vorlegt.
Ganz im Gegenteil, sagt die Bahn, ihr bisheriges Angebot sei fair und butterte für diese Behauptung heute viel Geld in ganzseitige Inserate, in denen Shell dazu aufgefordert wird, stoppen Sie diesen Wahnsinn. Eine kleine Minderheit wolle das Unternehmen und damit das ganze Land erpressen, das aber lasse man sich nicht bieten. Karl Friedrich Rausch, Bahnvorstand Personenverkehr, trat darum heute quietschend auf die Bremse.
Wir wollen nicht aussitzen, sondern wir sitzen. Und zwar sitzen wir am Verhandlungstisch und warten. Und an dem Verhandlungstisch kann man mehr reden. Ich glaube, dass momentan die GDL versucht, uns an die Wand zu bringen, uns zur bedingungslosen Kapitulation zwingen zu wollen. Aber das wird nicht gelingen.
Vergewaltiger, Erpresser, Kapitulation, Kriegsvokabular. Deutschland aber ist kein Land, das gelassen weitere Streikwochen über sich ergehen lassen wird, und so mehren sich die Stimmen jener, die von der Regierung verlangen, dass sie eingreift. Tarifautonomie hin oder her. FDP-Parteivize Rainer Brüderle forderte heute Kanzlerin Angela Merkel auf, das Thema zur Chefsache zu machen und Medon und Schell ins Kanzleramt zu laden. dass ausgerechnet die liberale Opposition eine staatliche Intervention fordert, ist paradox und logisch zugleich. Denn die Wirtschaft befürchtet immense volkswirtschaftliche Schäden. Und so hat auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung die Regierung heute aufgefordert, sich in den Tarifkonflikt einzuschalten. Die FAZ hat heute geschrieben, dass nur ein Punkt erreicht sei, bei dem die Bahn mehr zu verlieren habe als die GDL. Und zwar nicht nur Kunden, sondern ihre Zukunft. Hartmut Medorn ist einer der unbeliebtesten Manager in Deutschland, obwohl er große Gewinne für die Bahn erwirtschaftet hat. Aber jetzt muss er handeln, er ist am Zug und darf diesen Zug nicht verpassen. Denn wenn der Streik weitergeht und der Börsengang scheitern sollte, dann hat auch er persönlich keine Zukunft mehr.
Die Straße ist etwas breiter geworden, der Bach nimmt einen anderen Lauf, das Stöckle ist einem Mehrfamilienhaus gewichen. Die Landschaft verändert sich, im Einzelnen kaum wahrnehmbar und spektakulär. In der Summe aber sind die Veränderungen dramatisch. Dies dokumentiert eine Studie der Bundesämter für Umwelt und für Raumentwicklung. Geraldine Eicher berichtet.
Der Landschaftswandel in der Schweiz schreitet stetig voran. Die Vielfalt der Landschaft nimmt laufend ab. Dies dokumentiert die Studie Landschaft unter Druck eindrücklich. Hauptschauplätze der landschaftlichen Veränderungen sind das Berggebiet und das Mittelland. Augenfällig sind die Veränderungen bei den Bauten. In den 14 Jahren zwischen 1989 und 2003 wurden jährlich über 1800 Kilometer Wege und Lokalstraßen verändert. Ein beträchtlicher Anteil davon wurde neu gebaut. Im selben Zeitraum sind 67.000 Obstbäume verschwunden. Im gesamten Beobachtungszeitraum über 32 Jahre sind es über 2 Millionen Obstbäume. Das heißt, dass jede Stunde 7 Obstbäume gerodet und nicht mehr ersetzt wurden. Die Wege und Straßen haben insgesamt um 60.000 Kilometer zugenommen, 1,5 Mal rund um die Welt. Viele Bachläufe wurden eingedeckt, die Strecke würde von Bern bis ans Nordkap reichen. In den 32 Jahren seien aber auch erfreuliche Entwicklungen bei der Renaturierung von Bächen und Flüssen zu verzeichnen gewesen. Insgesamt aber ziehen die beiden Bundesämter eine kritische Bilanz. Die Veränderungen spiegelten über den Zeitraum einer Generation unseren Umgang mit einer kostbaren und knappen Ressource. Seit den ersten Auswertungen von 1972 hätten sich die Veränderungen in der Landschaft zu Summen angehäuft, die betroffen machen würden.
Und wie hat sich nun konkret das Gesicht eines typischen Mittellanddorfes verändert? München-Buchsee zum Beispiel, eine Berner Vorortsgemeinde, die trotz Nähe zur Bundesstadt und pendlerfreundlicher Verkehrserschließung ein Dorf bleiben will. Neue Wohnblöcke, neue Einfamilienhäuser und der neue Golfplatz haben die Landschaft in und um München-Buchsee verändert. Olivia Ebinger.
München-Buchsee, 9.606 Einwohner, 8 S-Bahn-Minuten nördlich von Bern. In den letzten Jahren wurde hier viel gebaut, fast 1.000 neue Wohnungen und Einfamilienhäuser, zum Beispiel im Mühlebach-Quartier. Hier entstanden rund 40 moderne, leuchtend rote Reihen-Einfamilienhäuser. Speziell zwischen den Häusern wurde der Mühlebach offengelegt. Gemeindepräsident Walter Bandi.
Die Hausfront links und rechts vom Bach, die gegeneinander schauen und eigentlich das Feld, wo man sich aufhaltet, mit dem davor plätschenden Bach und natürlich gerade für Kinder ideal zum Spielen.
Wohl etwa knöcheltief und 2 Meter breit plätschert der Bach über die Steine. Der Mühlebach ist bereits an verschiedenen Stellen offengelegt und renaturiert. Ein Umdenken, nachdem jahrelang offene Gewässer gezielt überdeckt worden waren.
Überall dort, wo wir jetzt etwas machen, tun wir auf und wird eigentlich auch geschätzt und wird als neue Attraktivitätssteigerung angeschaut.
Doch ohne Subventionen des Bundes würde es die Gemeinde wohl nicht realisieren.
Es kommt zu teuer. Wir sind natürlich erfreut, dass die Subventionen in diesem Bereich wirklich noch so fließen, wie man so versprochen hat.
Den Menschen gefällt's. Opposition, dass Landwirtschaftsland verbaut wurde, gab es nicht, erzählt Hedi Züst. Seit 30 Jahren wohnt sie in München-Buchsee und weiß, wie es hier früher aussah.
Es war einfach eine Wiese. Also ein Bauer hat die sicher gemäht, abgebaut worden, ist auch zum Teil noch. Es war halt eigentlich so ein bisschen im Loch unten, nicht wahnsinnig attraktiv, hat es einem gedacht. Und ich finde das auch wunderbar, so ein Bächli.
Der zweite Schauplatz. Am Nordrand des Dorfes wurde vor rund 5 Jahren ein Golfplatz gebaut. Früher war auch hier Landwirtschaftszone, Monokultur. Nun wurde der Bach offengelegt, Bäume und Hecken wurden gepflanzt, die Straßen und Fußwege verbessert. Bereits leben hier neue Wasservögel. Trotzdem ist Anwohnerin Hedi Züst eine Gegnerin des Golfplatzes, nicht nur, weil Golfbälle in ihrem Schrebergarten landen.
Er ist fürs Auge schön. Es hat dafür keine Lärchen mehr. Die haben nämlich keinen ruhigen Platz mehr. Und der Parkplatz, den sie geplant haben, ist schon zu klein.
Ganz anders, Gemeindepräsident Walter Bandi. Und so entsteht ein kleiner Disput.
Der Golfpark war die Alternative, die wahrscheinlich die einzige war. Das war auch der Grund, dass es eigentlich relativ schnell gelungen ist, die verschiedenen Landwirte für das Projekt zu gewinnen.
Also da muss ich schon ein bisschen widersprechen. Es dünkt mich, es hat keine Alternative gegeben für wirklich eine extensive Bewirtschaftung.
Ganz sicher nicht. Es gibt keine Alternative, die für einen Grundeigentümer gleich rentabel ist.
Landwirtschaftsfläche einfach wieder der Natur überlassen, dies wäre finanziell kaum durchführbar. Ein dritter Standort. Auch im Gebiet Uedeli wurde Landwirtschaftszone für Einfamilienhäuser aufgegeben. Obwohl die vielen neuen Häuser für Hedi Züst die augenfälligsten Veränderungen an München-Buchsee sind, stören sie Hedi Züst nicht.
Da am Dorfrand, wo es eigentlich an die Dorfgrenzen anschliesst, da finde ich, ist das gerechtfertigt, dass man da Häuser aufstellt.
Ausgerechnet Einfamilienhäuser. Teufelswerk für alle Raumplaner. 3 bis 4 Familienhäuser wären ideal bezüglich Landverbrauch und Erschließung. Ziel müsse sein, offene Flächen innerhalb eines Dorfes besser auszunutzen, zu verdichten, statt unverbautes Land einzuzonen. Ja, aber, sagt dazu Gemeindepräsident Bandi.
Wir haben die letzten 10, 15 Jahre wirklich sehr verdichtet gebaut und haben jetzt eigentlich vorgesehen, dem individuellen Wohnen ein bisschen mehr Beachtung zu schenken.
Eine Gemeinde brauche Einfamilienhäuser. Die Neubauten hier sind teilweise aneinander gebaut, nahe beieinander und doch mit Grünflächen. Die Gemeinde hätte auch einzelstehende Einfamilienhäuser bewilligt, doch die Investoren planten Reihenhäuser. Die Nachfrage stimmt, mit verdichtetem Bauen lässt sich mehr Geld verdienen.
Sterbehilfe sorgte in den vergangenen Wochen regelmäßig für Schlagzeilen. Im Fokus stand dabei die Sterbehilfeorganisation Dignitas von Ludwig Aminelli. Jetzt rumort es offenbar auch bei der zweiten großen Organisation in der Deutschschweiz, bei Exit. Das frühere Vorstandsmitglied Andreas Blum spricht heute in einem Interview im Tagesanzeiger aus Zürich von internen Differenzen und Grenzüberschreitungen bei der Sterbehilfeorganisation. Patrick Wöser hat Exit-Präsident Hans Wehrli mit den Vorwürfen konfrontiert.
Hans Wehrli, Andreas Blum ist am 15. Oktober zurückgetreten aus dem Vorstand. Sie haben damals kommuniziert aus Altersgründen. Heute wirft er Ihnen vor, das sei eine Lüge gewesen von Ihnen. Er sei gar nicht aus Altersgründen zurückgetreten.
Ja, also ich habe nicht gelogen. Er wurde ersetzt, wie das bereits im Juni angekündigt worden ist. Ich habe das zur Bedingung gemacht, bevor ich mich zum Präsidenten wählen lassen ließ. Und damit war auch Blum einverstanden. Er ist jetzt vorzeitig zurückgetreten, aber die Gründe, das ist nicht meine Sache, dazu etwas zu sagen.
Also die Gründe, die er angibt, sind ganz anders. Er sagt, Exit, da gibt es eigentlich große Probleme. Im Zweifelsfall werde das Gesetz nicht eingehalten. Da werden Reserven des Betäubungsmittels Pentobarbital angehäuft. Da werde das Mittel auf illegalen Wegen beschafft. Also eigentlich happige Vorwürfe an Exit.
Ja, das sind happige Vorwürfe. Aber ich darf feststellen, Exit hält sich an das Betäubungsmittelgesetz, das entsprechende Exit-interne Reglement wurde mit der Stimme von Andreas Blum einstimmig beschlossen, zu einer Zeit, wo ich noch nicht im Vorstand war. Jede Freitodbegleiterin verfügt nach diesem Reglement über 2 Reserve-Barbiturate. Eines für den Fall, dass die Post nicht funktioniert und eines für den Fall, dass der Sterbewillige etwas verschüttet.
Also Sie erwähnen, die Freitodbegleiter brauchen Reserven, gleich 2 Stück, eben wenn die Post versagt oder verschüttet wird. Also sind Ihre Freitodbegleiter so ungeschickt? Kommt es oft zu solchen Verschüttungen?
Nein, das sind die Sterbewilligen. Also wenn das sind zum Teil alte Leute, die liegen im Bett und zittern stark und man darf ihnen beim Trinken nicht helfen, sonst heißt es, das sei Beihilfe zur Tötung und das ist verboten. Man muss also zusehen, wie der Sterbewillige das Glas selbst leert.
Ein anderer Vorwurf, im Zweifelsfall werde sehr oft nach dem eigenen Gewissen entschieden und nicht nach dem Gesetz. Also die Gesetze, das heißt auch übersetzt, die Gesetze würden nicht eingehalten.
Ja, dieser Vorwurf ist ja in keiner Weise belegt. Also Herr Blum müsste mir sagen, was er damit meint. Mir ist kein solcher Fall bekannt.
Es fällt auf als Außenstehender, dass offenbar, wenn man sich mit Sterbehilfe befasst, egal welche Organisation, früher oder später gibt es Probleme, ist es einfach programmiert, wenn man in diesem Kreis oder in diesem Dunstkreis tätig ist?
Ja, natürlich, solange es Sterbehilfeorganisationen gibt, wird es auch Gegnerinnen und Gegner geben, aber das Sterben gehört zum Leben und jeder Mensch ist davon betroffen. Es ist ein Thema, das verdrängt wird. Dass damit Emotionen verbunden sind, ist auch klar. Man kann nicht über das Sterben sprechen, ohne auch aufgewühlt zu sein.
Also Sie sagen, Sterben ist etwas, das zum Leben gehört. Das ist so, aber medikamentöses Sterben auf Befehl, das ist etwas der Neuzeit.
Ja, natürlich hat die Medizin Fortschritte gemacht. Und in der Schweiz ist es so, dass mehr als die Hälfte aller Todesfälle gehen zurück auf einen Entscheid des Arztes. Also letztlich entscheiden heute in der Mehrheit der Fälle in der Schweiz und auch in Europa die Ärzte, ob gestorben wird oder nicht.
Exit-Präsident Hans Wehrli befragt von Patrick Wülse. Einen Durchbruch in der Stammzellforschung verkündete gestern das britische Fachblatt Nature. US-amerikanische Wissenschaftler haben zum ersten Mal Affenembryonen geklont, um daraus Stammzellen zu gewinnen. Medizinische Stammzelltherapien für den Menschen seien dadurch ein Stück näher gerückt, behaupten die Wissenschaftler. Frage an DRS-Wissenschaftsredaktorin Odette Frey. Wie muss man den Erfolg der amerikanischen Forscher einordnen?
Ja, aus Sicht der Stammzellforschung ist das wirklich ein sehr großer Erfolg, denn das Ziel dieser Forschung ist es ja, dereinst passgenaue Stammzellen herzustellen, also Zellen, die vom Immunsystem eines Patienten nicht abgestoßen werden und als Zelltherapie eingesetzt werden können bei Krankheiten wie Alzheimer etwa oder Herzinfarkt. Genau das, passgenaue Stammzellen, das ist jetzt bei Affen geglückt und damit steigt natürlich die Chance, dass es dereinst auch beim Menschen funktionieren könnte.
Aus Sicht der Medizin ist das Experiment also ein Erfolg, doch wächst mit diesem Durchbruch nicht auch die Gefahr, dass eines Tages Menschen geklont werden, also kopiert werden wie einst Dolly das Schaf?
Ja, genau, denn das große Aber bei solchen passgenauen Stammzellen ist, dass in einem Zwischenschritt Embryonen hergestellt werden, und zwar durch Klonen. In dem Affenexperiment haben die Forscher genetisches Material von Hautzellen genommen und das in Affeneier integriert. Diese Eier haben sie dann zu Embryonen weiterwachsen gelassen im Labor und dann aus diesen Embryonen die Stammzellen gewonnen. Man spricht bei diesem Vorgehen von therapeutischem Klonen. Doch die ersten Schritte, nämlich die Herstellung eines Embryos, die sind eben sehr ähnlich wie beim Kopieren von Lebewesen, wie etwa beim Klonschaf Dolly. Die US-Forscher, die haben auch versucht, mit ihrer Methode die Affen zu klonen. Das hat aber bis jetzt wenigstens noch nicht funktioniert. Das heißt aber nicht, dass es prinzipiell nicht funktionieren könnte. Und wenn die Technik beim Affen dereinst klappt, dann steigt eben auch die Chance, dass es klappen könnte oder das Risiko, dass es klappen könnte, Menschen zu klonen.
Es gibt ja immer wieder Berichte, wonach Forscher schon heute versuchen, Menschen zu klonen. Tun sie das?
Ja, vermutlich geschieht das, es geschieht aber weit ab vom Wissenschafts-Mainstream. Einzelne Forscher melden sich immer wieder und sagen, sie würden daran arbeiten. Was sie genau treiben, das weiß allerdings niemand. Vermutlich ist es noch nicht geglückt, denn dann würde man es wohl erfahren.
Ist das Klonen von Menschen denn nicht verboten oder darf klonen, wer will?
Nun, in vielen Ländern ist es verboten, auch in der Schweiz. Aber in über 100 Ländern ist es nicht reguliert, man könnte dort also ganz legal Menschen klonen. Auf internationaler Ebene gibt es eigentlich nur eine unverbindliche UNO-Deklaration, sie ist seit 2005 in Kraft und war das Resultat von jahrelangem Ringen auf diesem Gebiet. Das Problem war, dass man sich nicht einigen konnte, ob ein Klonverbot auch die Stammzellforschung mit einbeziehen sollte. Vor allem die USA hat sich sehr stark dafür gemacht. Andere Länder, die sehr weit sind in der Stammzellforschung, wie etwa Südkorea, aber auch Großbritannien, haben das abgelehnt. Das heißt, diese Deklaration ist also ein verwässerter Kompromiss und mehr gibt es im Moment nicht. Es ist jetzt aber kürzlich ein Bericht erschienen von der UNO-Universität, das ist ein Think Tank der UNO, und dieser Bericht fordert, die UNO solle sich dem Thema jetzt dringend wieder annehmen und diesmal auch verbindliche Regeln schaffen. Die Experten sagen, es ist illusorisch, jetzt noch das therapeutische Klonen international verbieten zu wollen. Die Forschung sei einfach zu weit fortgeschritten in diesem Bereich, wie jetzt ja auch die neueste Forschung mit Affen zeigt. Doch die Experten sagen, es sei auf keinen Fall zu spät, jetzt das Klonen von Menschen international zu verbieten.
Informationen und Einschätzungen von Wissenschaftsredaktorin Odette Frey. Die Reformierten im Kanton Aargau haben ab nächstem Jahr die Qual der Wahl. Sie können frei wählen, zu welcher Kirchgemeinde sie gehören wollen, unabhängig vom Wohnort. Die Aargauer Reformierte Landeskirche ist damit die erste grosse Kirche in der Schweiz mit dieser freien Gemeindewahl. Der Beschluss des Kirchenparlaments könnte die weitreichende Folgen haben. Gegner befürchten, die Kirche verkomme zu einem Verein, in einzelnen Gemeinden sogar zu einer Sekte. Maurice Velati.
Reformierte im Aargau können also in Zukunft ihre Gemeinde frei wählen, ihre Kirchensteuern dort abliefern und natürlich auch die kirchlichen Dienstleistungen an diesem Ort in Anspruch nehmen. Für den Aargauer Kirchenrat bringt die freie Wahl vor allem den immer seltener werdenden aktiven Kirchenmitgliedern große Vorteile. Es sei ein Gebot der heutigen Zeit, meint Kirchenratspräsidentin Claudia Bandixen und führt als Beispiel die sogenannten Schlafgemeinden an.
Man schläft an einem Ort, aber das aktive Leben, das Berufsleben, das Schulleben ist in einer anderen Gemeinde. Und das kann dann sehr wohl stoßend werden, wenn man zum Beispiel mit der eigenen Schlafgemeinde nicht einverstanden ist. Glücklich wäre dort, wo man arbeitet und lebt und Beziehungen hat und dort sich nicht einsetzen darf.
Mit der neuen freien Wahl ist ein Engagement dort, wo man es will, nun möglich. Doch diese neue Freiheit berge auch Gefahren, sagen die Gegner. Sie argumentieren unter anderem damit, dass die Gemeindemitglieder nun ein Druckmittel gegen missliebige Pfarrer hätten. Nach dem Motto, passt mir der Pfarrer nicht, dann laufe ich davon. Auf der anderen Seite könnten besonders charismatische Pfarrpersonen natürlich neue Mitglieder um sich scharen. Ein gewisser Wettbewerb unter den Kirchgemeinden schade nicht, sagt dazu der Kirchenrat. Doch David Lentsch, selber Pfarrer in Singen am Halwilersee, teilt diese Einschätzung nicht.
Es gibt höchstens vielleicht eine etwas klarere religiöse Profilierung, dass eher evangelikale Gemeinden Zulauf kriegen. Ich vermute, dass sich die gleichgesinnten Engagierten am gleichen Ort sammeln und dass dadurch auch die Vielfalt einer Kirchgemeinde leidet.
Eher radikale Pfarrer könnten also mehr Menschen anziehen, den weniger profilierten Kirchgemeinden die Gläubigen entziehen, so die Befürchtung. Vor allem aber dürften die kleinen, zum Teil auch überalterten Kirchgemeinden ihre jüngeren aktiven Mitglieder verlieren. Eine Entwicklung, die für Claudia Bandixen auch ohne die freie Gemeindewahl eintreten würde.
Ganz kleine Gemeinden haben genauso wie politische Gemeinden finanzielle Probleme, personelle, also Ressourcenprobleme, und dort werden wir nicht um Fusionen herumkommen.
Die Kirche müsse sich eben den veränderten Umständen anpassen, glaubt Claudia Bandixen. Dabei hofft sie, die neue Aargau-Regelung habe Signalcharakter auch für andere Kantone. Auch wenn, so die Vermutung des Kirchenrates, die Gläubigen nicht gerade zu Tausenden ihre Gemeinde wechseln werden.
Maurice Velati.